du zu uns redest durch dein Wort, dass du uns das Herz öffnest für die Begegnung mit dir. Amen. Ja, gestern Nachmittag habe ich dann hin und her überlegt, nachdem das andere so vom Gottesdienst stand, was predigst du denn morgen? Dann habe ich überlegt, gibt es einen Bibeltext, der mich im Moment sehr beschäftigt? Das war aber jetzt nicht so. Dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, sich eine Predigt aus dem Internet zu laden. Aber da merke ich, da fehlt mir so der innere Zugang dann. Ja, die kann gut sein, aber es braucht irgendwie einen Zugang. Und ich kann auch nicht sagen, wie manchmal ist es ja so, dann sagt man, ich habe ein Wort vom Herrn. Ja, wo ganz klar ist, das soll ich jetzt sagen. Hatte ich auch nicht so, als ich da saß. Von daher habe ich ein bisschen, habe ich gebetet und ein bisschen gerungen. Und plötzlich merkte ich, dass eine Frage so auftauchte. Und die Frage hieß, sag mal, wie viel Einfluss hat Jesus eigentlich im Moment in deinem Leben? Und diese Frage wurde irgendwie immer deutlicher. Und dann habe ich gedacht, okay, dann wage ich mich an diese Frage und habe gedacht, es ist ja eine Frage auch für alle. Wie viel Einfluss hat Jesus Christus in deinem Leben? Wenn wir mal schauen, wir haben hier eine Skala. Sagen wir mal, hier ist 0 und hier ist 10. 10 steht für ganz viel Einfluss, 0 steht für gar keinen Einfluss. Und dann die Frage, wo ist es ungefähr bei mir auf diesem Zeitstreif? Vielleicht sagen manche, bei mir ist eigentlich 0, weil ich mit dem Jesus kann ja gar nichts anfangen. Dann würde ich sagen, wäre ich vorsichtig, weil bevor wir was mit Jesus anfangen können, hat er ganz viel Einfluss schon genommen und auf uns gewirkt im Verborgenen, weil er einer ist, der immer unser Gutes will, der uns begegnet, Anstöße gibt und was weiß ich. Ja? Von daher kann man das dann gar nicht so richtig sagen. Ich habe noch mal überlegt, wie man das noch besser veranschaulichen kann. Ich bin seit 4 Wochen stolzer Besitzer eines E-Bikes. Und das ist wirklich ein Genuss, damit zu fahren. Ich habe mich ja lange dagegen gewehrt, aber ich merke, man kann sich auch mit einem E-Bike quälen, wenn man will, aber man will nicht so oft. Und da gibt es so einen Tacho, und wenn ich den anmache, zeigt der mir 5 verschiedene Einstellungen, die ich abrufen kann vom eingebauten Motor. Da ist, zum einen heißt das hier off, das ist deutlich, da geht nichts. Dann kommt der Eco-Modus. Das ist so gemütlich ein bisschen dazustellen, ein bisschen Unterstützung beim Fahren. Dann kommt der Touren-Modus. Das ist so, wenn man begleitend immer einen guten Schub braucht. Wenn die Kraft nachlässt, kommt der Sportmodus. Da kann man schon zügig auch Berge hochfahren. Wenn das noch nicht reicht, gibt es noch den Turbo-Modus. Das ist dann, wenn man den einschaltet, muss man sich gut am Lenker festhalten, dass man nicht vom Fahrrad fällt, weil das so mit einem davonzieht. Und wer so ein Ding schon mal gefahren hat, der weiß, es ist echt ein Unterschied zwischen Eco und Turbo. Ja, es ist ein Unterschied. Aber wer schaltet denn das ein? Das Fahrrad macht das ja nicht automatisch. Ich entscheide sozusagen, wie viel Kraftleistung des Motors ich in Anspruch nehmen möchte. Und ich glaube, so ist es genauso die Entscheidung, die uns Jesus lässt, wenn wir uns einmal beschlossen haben, wir wollen mit ihm leben, dann lässt er uns trotzdem die Entscheidung, wie viel Einfluss er auf unser Leben nehmen darf. Also er ist nicht so, der von sich aus immer den Turbo einschaltet und wir haben da gar nichts mit zu sagen, sondern wir sind aufgefordert, ihm Einfluss zu gewähren in unserem Leben. Und die letzte Frage ist auch, was ist eigentlich Gottes Sicht von diesen verschiedenen Modis, was will Gott eigentlich für unser Leben? Will er, dass Jesus ganz viel Einfluss hat? Oder sagt er, ach, es reicht, wenn er ab und zu mal vorbeischaut und ein bisschen hilft, unterstützt? Bei mir ist der Eindruck, ich schöpfe eigentlich, wenn ich das jetzt hier mal vergleiche, ich schöpfe das viel zu wenig aus in meinem Leben. Ich bin darauf gestoßen durch ein Lied, das mich in den letzten Tagen immer wieder angesprochen hat. Können wir das mal kurz einspielen? Ist Englisch, ich werde das aber dann kurz übersetzen, nur dass ihr mal einen Eindruck kriegt von dem Lied. Ist das möglich? Soweit mal ein Eindruck. Englisch, deswegen möchte ich es Ihnen oder euch noch ein bisschen übersetzen. Es beginnt, ich möchte nur den Namen Jesus aussprechen, und zwar über jedes Herz und jeden Verstand. Denn ich weiß, dass es in seiner Gegenwart Frieden gibt. Ich spreche Jesus, ich möchte nur den Namen Jesus aussprechen, bis jede dunkle Sucht anfängt zu brechen. Um zu erklären, dass es Hoffnung und Freiheit gibt. Denn dein Name ist Macht, dein Name heilt, dein Name ist Leben. Er bricht jede Festung, er leuchtet durch den Schatten, er brennt wie Feuer. Ich möchte nur den Namen Jesus aussprechen über Angst, über alle Angst. Da merkt man, da steckt eine ganz große Überzeugung im Herzen, dass dieser Jesus Christus wirklich alle Macht hat. Für alle Situationen, in die man kommen kann. Diese Überzeugung ist in meinem Herzen manchmal etwas schwach. Und mir sind zwei Bibelstellen eingefallen, die zum einen so eine Turbo-Überzeugung zeigen und zum anderen so einen Echo-Modus. Die Turbo-Überzeugung lese ich mal von Paulus. Er schreibt es an die Gemeinde in Philippi. Das ist eine Gemeinde, die ihm sehr am Herzen lag. Und er schreibt über seine eigene Biografie und schreibt: Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles ein Verlust, was ich früher als großen Gewinn betrachtet habe. Da hat sich was umgedreht. Und dann schreibt er weiter: Um ihn allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren, damit ich auch seine Leiden mit ihm teilen und seinen Tod mit ihm sterben kann. Das ist also wirklich Turbo. Ja, Jesus soll so viel wie möglich Einfluss in seinem Leben haben, damit er auch durch die schwierigen Zeiten gehen kann und selbst damit Gott Ehre macht. Und dann gibt es diesen Echo-Modus. Und da dachte ich an ein Schreiben, ein Sendschreiben in der Offenbarung. Die Offenbarung beginnt mit 7 Briefen an Gemeinde. Und heute würden wir sagen, das ist mal so ein Feedback. Jesus gibt den Gemeinden ein Feedback, das, was er in den Gemeinden geistlich wahrnimmt. Und die Gemeinde in Ephesus beginnt Jesus und bescheinigt ihnen ganz viel Gutes. Ich weiß, wie viel Gutes du tust und weiß von all deiner Arbeit. Ich kenne auch deine Standhaftigkeit. Und dann sagt er, aber das eine habe ich gegen dich. Du liebst mich nicht mehr so wie früher. Erinnere dich daran, mit welch leidenschaftlicher Hingabe du dich einmal für mich entschieden hast. Was ist davon geblieben? Kehre um und werde wieder so, wie du am Anfang warst. Das ist sozusagen Echo-Modus. Und ich glaube, genau zwischen diesen Bereichen spielt sich doch oft unser Glaubensleben ab. Ja? Zwischen wenig Einfluss für ihn und dann wieder, dass der Wunsch da ist, dass er ganz viel Einfluss in meinem Leben hat. Als Gemeinde wäre es toll, wenn wir eine Gemeinde sind, die ausstrahlt, hier ist eine Leidenschaft für diesen Jesus. Wir überlegen ja auch immer, wie wir Gutes auch unserer Stadt tun können, hineinwirken können. Aber ich glaube, es fängt alles mit dieser Leidenschaft für Jesus an, weil wenn wir die im Herzen haben, dann ist alles das, was Jesus auf dem Herzen hat, auch in unserem Herzen. Und der, wenn man das liest, ist immer hingegangen, hat Gutes getan, Menschen geholfen, sie unterstützt, sie herausgerufen. Ja? Aber es beginnt mit dem eigenen Herzen. Wie viel Einfluss hat Jesus in meinem Herzen? Wie gewinnt man das neu, wenn man merkt, oh, bei mir ist das doch ein bisschen zur Ruhe gekommen. Ja? Ich laufe eher so im Echo-Modus. Wie kann man das neu gewinnen? Das ist ja eine entscheidende Frage. Zum einen, manchmal gewinnt man es durch eine Notlage, in die Gott einen führt, die man sich nicht wünscht, die man nicht sagt, Herr, ich möchte wieder neue Leidenschaft, bitte schenk mir eine Notlage. Das will keiner. Aber manchmal ist es das, dass wir in dieser Notlage merken, ja, jetzt ist unsere Kraft wirklich am Ende. Und jetzt hilft auch nicht mehr Echo und Tour und Sport, ja. Ich brauche dich, Jesus, wieder ganz neu und ich möchte dich wieder ganz neu in den Blick nehmen. Das ist das eine. Das können wir wenig beeinflussen. Das andere ist, dass wir einfach mal drum beten. Wenn wir das feststellen, dass sein Einfluss in unserem Leben zurückgegangen ist, dann lasst uns beten, dass Jesus diesen Einfluss wieder erhöht in unserem Leben. Und das dritte ist das Wort Gottes. Und ich glaube, da gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wort Gottes und dem, wie viel Einfluss Jesus in meinem Leben hat. Und dann haben wir eben den Psalm 1 gehört. Damit beginnen die Psalmen, sozusagen die Eröffnung. Und erst kommen ja Negativbeispiele. Und dann heißt es im Vers 2, glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, der nah am Wasser steht, der Frucht trägt jedes Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Die Frucht des Baumes und die grünen Blätter haben ja erstmal nichts damit zu tun, dass der Baum so toll ist. Sondern womit hängt das zusammen? Mit seinem Standort. Er steht am Wasser. Und dadurch können die Wurzeln ernährt werden, immer Nahrung bekommen, es fließt immer wieder nach und dann kommt der Rest von selber. Außer der Baum ist krank. Das kann natürlich auch passieren. Gestern beim Fahrradfahren bin ich an einer Talsperre auch vorbeigekommen und dann habe ich gestaunt, ja, die Bäume, die direkt da am Wasser stehen, ja, die sich breit ausweiten. Und dann habe ich auf die andere Seite geguckt und habe natürlich viel Totholz gesehen. Borkenkäfer, ja. Aber man sagt ja, wenn diese Bäume mehr Wasser hätten, wären sie auch stärker gegen den Borkenkäfer. Ja. Das heißt, denen fehlt einfach das Wasser. Und dann trocknen sie aus und dann sterben sie ein Stück weit ab. Das heißt, Wasser hat keinen Einfluss mehr. Ich habe ein tolles Gewächs mitgebracht, das habe ich auf meinem Balkon entdeckt. Das ist ein Farn. Manche sagen vielleicht, das war ein Farn. Das da oben ist ganz viel Welk. Meine Frau ist gerade bei ihrem Vater im Schwarzwald. Das hat vielleicht einen direkten Zusammenhang. Aber ich kann euch versichern, die anderen Blumen auf unserem Balkon sehen ganz toll aus. Aber irgendwie ist der mal unter die Räder gekommen oder ist von mir übersehen worden. Ja? Und dann war wirklich das, und ich wollte das immer abschneiden. Und ich habe es vergessen. Und jetzt bin ich froh, dass ich es vergessen habe, weil ich habe dann wieder gegossen und guck mal, was da unten alles Frisches wieder rauskommt. Ja? Und dann habe ich gedacht, als ich gestern auf meinem Balkon stand, ein besseres Predigtbeispiel kannst du doch eigentlich gar nicht finden. Ja? Dieses Verwelken, wenn das Wasser fehlt. Ja, wenn der Einfluss Jesu in unserem Leben zurückgeht, dann verwelken wir. Das heißt nicht, dass nach außen hin wir ein tolles Leben führen können. Ja, man kann ja nicht sagen, da wo Jesus kaum Einfluss hat im Leben, die Menschen sind alle arm dran und was weiß ich. Ja, manchmal geht es ihnen viel besser als uns. Ja, manchmal können wir sie auch bestaunen. Aber aus Gottes Sicht, das sagt dieser Psalm ja am Ende auch, sind sie verwelkt. Und es geht um das Frische, das er hervorbringt in unserem Leben. Wie viel Frisches bringt Jesus in deinem Leben hervor? Das war ein schönes Bild dafür. Und deswegen beschreibt dieser Psalm unterschiedliche Standorte. Der Eingangsteil beschreibt ja eine Möglichkeit, dass man sich vom Lebenszielen anderer anstecken, vielleicht sogar jagen lässt. Dass man manchmal Dinge mitmacht, die man gar nicht will, wo man weiß, das passt eigentlich nicht zu Gott und seinem Wort. Oder dass dieser Abstand zu Menschen, die alles lächerlich machen mit Gott, da denke ich manchmal, manche Kabarettsendung und was weiß ich, warum schalten wir nicht früher auf den Ausknopf? Ja? Und lassen das einfach zu. Das hat ja Einfluss. Und er sagt, das macht dich nicht glücklich. Ja? Und setzt dann etwas dagegen und setzt diesen Vers 2 dagegen. Und zeigt, was das für eine große Liebe ist, dieses Entwickeln, wenn die Wurzeln in ständigem Kontakt sind mit dem Wasser. Nicht die Blätter sind im Kontakt mit dem Wasser, sondern die Wurzeln. Ja? Und dann dieser Vers, wo es heißt, Tag und Nacht denke ich über dein Wort nach. Ja? Das ist Wurzeln im Wasser. Da nehme ich das auf, was ich brauche für mein Leben. Je weniger Wasser, je weniger Wurzeln, desto mehr bekommt das andere Einfluss und Kraft. Das ist so. Und manchmal habe ich dann gar keine Kraft mehr, etwas dagegen zu setzen. Aber je mehr ich an diesem Wasser bin, an diesem Wort Gottes, so wie es im Johannesevangelium heißt, wo Jesus sagt, wer meine Worte hört und sie tut, der bringt viel Frucht. Meine Söhne gehen in sehr dynamische Gemeinden, groß, dynamisch, viele junge Leute. Aber sie beobachten, wir haben neulich mal darüber gesprochen, sie sagen, die jungen Leute lesen kaum noch in der Bibel. Das heißt, die legen Wert auf Gemeinschaft, was ein toller Wert ist, ja, dass sie gemeinsam etwas erleben, dass sie aber auch gemeint, die wollen etwas bewirken. Die sind bei ganz vielen Aktionen dabei. Aber er sagt, selber in der Bibel lesen, das haben sie nicht mehr gelernt, das ist ihnen fremd. Aber das ist im Grunde genommen so, als wenn du deine Nahrung von einem Baum kriegst, der am Wasser steht. Und du bist ein bisschen entfernt als andere Baum. Als wenn du jetzt immer nur darauf angewiesen bist, dass der noch ein bisschen Wasser für dich übrig lässt. Und dann kann so eine Gemeinde manchmal viele Aktivitäten haben und aufblühen und nach außen ganz toll aussehen. Und aus Gottes Sicht, wenn der drauf schaut, ist es vielleicht so etwas, was wir gerade im Sauerland sehen. Manchmal so eine Gemeinschaft von toten Bäumen, die nach außen erstmal gar nicht so zu sehen sind. Jesus sagt, eine Frucht darauf ist, und das ist nochmal das Bild, vielleicht schaut meine Frau zu, dann freut sie sich jetzt über das Grüne, was wieder wächst. Dieses Bild, da wo Wasser ist, da wo ich im Wort Gottes aktiv lese, aufnehme, Gott bitte, dass er mich dadurch bewegt, da kriegt Jesus mehr Einfluss, da grünt es, da wächst Frucht, das, was wir uns wünschen. Und eine Frucht ist zum Beispiel, dass ich Jesus dann viel mehr beim Wort nehme, dass ich ihm viel mehr zutraue, auch gegenüber anderen Menschen. Da, wo Menschen mir mit Krankheit begegnen und ich weiß doch, dass Jesus heilen kann, ja, dann nehme ich ihn beim Wort und spreche den Namen Jesu aus und bete im Namen Jesu für diesen Menschen. Ja? Ich glaube, das ist eine Frucht, je mehr Einfluss Jesus in unserem Leben hat, desto mehr nehmen wir ihn beim Wort und sagen, jawohl, so ist er. Jesus hat nichts an seiner Kraft verloren. Das sieht man hier an den Farben. Ja? Die Kraft ist da. Es ist nur die Frage, wo ziehen wir sie raus? Ich möchte Ihnen noch, das habe ich am Montag im Presbyterium gelesen, vorgelesen, einen Bericht aus Nordkorea von einer Christin. Nordkorea ist ja das eines der Länder der Erde, in der Christen am stärksten verfolgt werden. Also wirklich extrem. Und als ich das gelesen habe und jetzt mit der Predigt im Zusammenhang dachte, ja, die ist so ein Baum von dem hier, der so beschrieben wird. Und das möchte ich Ihnen noch einen kurzen Ausschnitt daraus vorlesen. Diese Frau heißt Bea, ich weiß nicht, ob der Name wahrscheinlich geändert ist, weil das sonst zu gefährlich wäre. Jeden Morgen wacht Bea auf und beginnt ihren Tag in einer einfachen Hütte in einem Dorf irgendwo in den Bergen Nordkoreas. Die Menschen erheben sich für die Arbeit auf dem Feld. Sie hofft, dass sie es schafft, ihre Arbeitsquote zu erfüllen, sonst würde sie bestraft werden und die kurzen Momente verlieren, in denen sie tagsüber nach Nahrung suchen kann. Ja, sie bekommt ihre Zuteilung vom Staat, aber die reicht gerade, um nicht zu verhungern. Endlich ist Feierabend. Sie bekommt noch eine Mahlzeit, eine Wassersuppe und wenn sie Glück hat, etwas Reis und kehrt in ihr Haus zurück. Jetzt macht sich Bae an ihre eigentliche Arbeit. Sie wartet, bis der Mond hinter den Wolken verschwunden ist, dann zieht sie leise ihren Mantel an. Sie schlüpft aus der Haustür, schließt sie ganz leise, damit die Nachbarn sie nicht hören und schleicht durch das Dorf in den Wald. Diesmal sucht sie aber nicht zu essen, sondern etwas viel Wichtigeres. Das ist er, der Baum. Sie kratzt eine dünne Schicht Erde weg, holt den Plastikbeutel heraus, steckt ihn unter den Mantel und kehrt in die Behausung zurück, so leise, wie sie sie verlassen hat. Dort wird sie schon erwartet. Ihr Mann und Mitbewohner haben die Fenster mit Decken zugehängt und eine kleine Kerze angezündet. Aus der Tasche, die sie ausgegraben hat, holt sie ein Buch hervor. Sie schlägt es auf und beginnt zu lesen mit einer Stimme, die kaum über ein Flüstern hinausgeht. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Es ist ein ganz normaler Tag in einer nordkoreanischen Kirche. Dann wird beschrieben, dass sie nicht freiwillig in dem Dorf leben, sondern weil sie und ihr Mann eine Bibel besessen haben und die gefunden wurde, wurden sie praktisch strafversetzt in dieses Dorf. Das ist bewacht nach außen hin, da kommt man kaum raus und ist eben sehr, alles sehr eingeschränkt. Einmal konnte sie fliehen nach China, auch wenn es sehr gefährlich ist über die Grenze, offensichtlich jetzt auch nicht so weit von der Grenze entfernt. Und dort nahm sie Kontakt auf zu Menschen von Open Doors. Das ist ja eine Gesellschaft, die verfolgte Christen unterstützt. Und dort traf sie sich in einem sogenannten sicheren Haus mit anderen Christen und hat es so genossen, jetzt mal ohne diese ständige Angst, in diesem Rahmen da, dieses Hauses mit anderen Christen zusammen zu singen, zu beten und Bibel zu lesen. Und am Ende schenkte ihr der Leiter Lebensmittel, Medikamente und eine Bibel. Und sie boten ihr an, dass sie bleiben kann, dass sie nicht wieder zurück müsste. Und sie sagte, nein, mein Platz ist dort. Und ist wieder zurückgegangen und hat gesagt, die Christen dort werden so unendlich dankbar sein für das, was ich mitbringe. Und dann ist sie nochmal nach China und hat einen Brief gebracht von den Christen. Und der ist sehr bemerkenswert zu hören, was dort geschrieben wird. Da heißt es: Lieber Bruder, dank der Gnade des Vaters und ihrer Fürsorge geht es uns gut und wir haben Frieden. Wir danken dem Vater, Klammer auf, im Himmel, der allmächtige Taten vollbringt. Es ist überwältigend, Ihnen diesen Brief zu schreiben. Wir haben so viel Liebe und Fürsorge erhalten, das können wir nie zurückgeben. Wir sind fest auf dem Leidensweg wie immer. Wann immer ich morgens die Augen öffne, spüre ich die Gegenwart unseres Vaters. Im Moment sind wir nur Empfänger, aber wir erwarten, dass ein Tag kommt, an dem wir dies in Gott zurückgeben können. Aus der Sicht anderer Menschen muss unser Leben des Leidens erscheinen wie ein Fluch. Doch dieses Leiden ist ein Segen unseres Vaters. Er hat es zugelassen. Es ist eine Abkürzung zu ihm. Er kennt unser Leiden und er hört unser Gebet. Wir danken unserem Vater, der so Großes getan hat, um uns das Leben zu schenken. Wir, die wir seine erstaunliche Gnade empfangen, erkennen und verstehen seine Worte sehr gut, wenn es heißt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das vom Vater kommt. Das bedeutet, jeder, der seinen Worten gehorcht, ist gesegnet. Am meisten danke ich dafür, dass Gott Vater mich als seine Dienerin gebraucht. Bis zum Tod möchte ich mein Leben Gott weihen, damit er verherrlicht werde. Habe ich gedacht, haben Sie noch das Wort von Paulus im Ohr? Ja, das ist wirklich ein Baum gepflanzt am Wasserbach, aus der Bibel heraus, das Leben geprägt, erfüllt. Das ist die Quelle, die wir brauchen. Deswegen möchte ich euch am Schluss einfach nochmal dieses Wort aus dem Kolosserbrief zurufen. Lasst das Wort Christi sparsam unter euch wohnen. Nee, reichlich, ne? Reichlich. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Ich habe auf meinem Handy eine App, die heißt Digitales Wohlbefinden. Wenn ich die abends aufmache, die meldet sich sogar von selber, dann sagt die mir, wie viel Zeit ich heute mit meinem Handy verbracht habe. Es ist jedes Mal erstaunlich, weil ich denke, so war das nie. Die ist nicht korrekt. Aber die lügt nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, und wie wäre es denn, wenn ich so eine App hätte, das die Auskunft gibt, wie viel Zeit habe ich heute mit dem Wort Gottes verbracht? Was würde die am Abend anzeigen? Wie viel Einfluss habe ich Jesus gegeben in meinem Leben heute? Und ich dachte so, wie wäre es denn als Übung, dass wir das eine etwas herunterfahren und die Zeit, die dadurch frei wird, mit der anderen App füllen. Ja? Dass wir wirklich dieses Wort Gottes, das wirklich unsere Quelle ist, nehmen und darin lesen und Gott bitten, dass sein Einfluss in unserem Leben dadurch wächst und groß wird und wir Jesus vertrauen in jeder Lage unseres Lebens. Amen.